mich sehr, dass wir als Keyword-Redner für die Tagung Professor Dieter Granzmüller vom Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewinnen konnten. Er ist ein ausgewiesener Fachmann für das ganze Thema Datenmanagement. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem ganzen Thema, auch in seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten, wo es um das Thema E-Science, glaube ich, im Wesentlichen geht. Und Herr Granzmüller war nach einigen Stationen in der IT-Industrie wissenschaftlich tätig an der Universität Linz, an der Universität Riedling. Riedling, glaube ich, kommt aber auch das Datenmanagement im Wetter her, zumindest war dort mal eine Zeit der Europäische Wetterdienst, wie das jetzt am Brexit dann weitergeht, weiß auch kein Mensch so richtig. Dann an der TU Dresden und an der École Nationale Supérieure Lyon, also nicht an der ENA in Paris, sondern an denen die wichtige Wissenschaft machen in Lyon. Und ist seit 2008 Mitglied des Direktoriums des Leibniz-Rechenzentrums in Garching bei München. Als Bayer sage ich immer absichtlich Garching bei München und nicht Leibniz-Rechenzentrum in München und ist seit 1. April Vorsitzender des Direktoriums. Gerdi ist nicht eine nette Münchnerin, die auf dem Oktoberfest Bier serviert, sondern ist eine Abkürzung, die irgendwann mal generiert worden ist und ich hoffe, dass Sie unsere Abkürzung auflösen und wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Lieber Herr Vorsitzender, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich hätte gerne Ihrem Rektor noch gesagt, dass es zur Gründung der Universität Konstanz natürlich schon ein Zentrum gegeben hat. Das Leibniz-Rechenzentrum gibt es seit 1962. Also wir waren schon da zu dieser Zeit. Ich freue mich ganz besonders, dass ich hier sein darf in Konstanz. Es ist mein erstes Mal, ich gestehe es. Es ist eine schöne Stadt, viel habe ich noch nicht gesehen. Es ist aber natürlich auch spannende Veranstaltung hier. Ich möchte dazu sagen, eins, Sie haben gesagt, das Bayern. Ne? Für mich ist es natürlich auch ganz besonders schön, wenn man mal auf Deutsch vortragen darf. Als Österreicher, der in Bayern lebt und Baden-Württemberg besucht, ist das sicher eine Herausforderung genug. Eine kleine Korrektur erlauben Sie mir vielleicht, weil der Dickham von der LMU da sitzt. Ich habe natürlich auch noch einen unter Anführungszeichen Nebenjob an der LMU in der Informatik und was ich dort mache, hat mit dem zu tun, was wir heute auch sehen. Also das kommt etwas entsprechend vor. Eine kurz bevor wir zum Thema kommen, das Motto der Veranstaltung: Datenmanagement in der Praxis. Ich finde das toll. Also das war so richtig, das Motto macht schon was her. Das heißt, alles, was wir bisher gemacht haben, war alles nur graue Theorie, jetzt machen wir es mal wirklich. Ne? Stimmt natürlich nicht. Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie machen täglich Datenmanagement. Sie haben Lösungen dafür. Das heißt, alles, was ich Ihnen zeigen kann, ist praktisch ein kleines Beispiel, nämlich wie es wir am Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München machen. Und wie das halt bei uns im Kontext von dem Projekt Gerdi, Sie haben es gerade erwähnt, entsprechend durchgeführt wird. Das ist also bewusst nur ein Beispiel und man muss jetzt einfach überlegen, wie passt das zusammen mit dem, was Sie machen und wie könnte man das entsprechend zusammenführen. Ich möchte auch dazu sagen, dass hier natürlich zwei Herren besonders wichtig sind, der Herr Weber und der Herr Nguyen. Der Herr Nguyen sollte hier sein irgendwo. Kann er bewegen? Jetzt haben wir schon einen erwischt von den 250, die wir so sagen. Ja, ernst, das war drin. Er hat die Folie gemacht. Wir können die Beschwerden sammeln und ihm dann zusenden. Das sind die beiden Herren, die bei uns in diesem Projekt arbeiten. Und da muss man gleich eins dazu sagen, wenn wir überhaupt das LAZ hernehmen, wir müssen das in den Kontext bringen, was wir machen. Ja? Jetzt kennen die meisten von Ihnen natürlich, was macht das Leibniz-Rechenzentrum. Ich möchte trotzdem für diejenigen, die es nicht kennen, kurz wiederholen. Wir haben eine Reihe von Aufgaben. Die Grundaufgabe ist immer IT-Dienste für die Wissenschaft. Das heißt, wir versuchen mit der IT, mit den Kommunikationstechnologien, den Wissenschaftler bei seiner täglichen Arbeit zu unterstützen. Und das fängt halt einmal an, dass wir der Grundversorger sind für die Münchner Universitäten und Hochschulen. Das heißt, wir stellen für LMU, TU und andere Institutionen entsprechend die Grundversorgung zur Verfügung. Das fängt an mit dem Münchner Wissenschaftsnetz. Eine Zahl, sage ich immer, 4600 Kilometer Leitungen, die wir verbinden, 570 Gebäude an den beiden Universitäten. Das geht weiter mit etwas, was wir nennen den NVM-PC. Das ist so ein Standard-Desktop-Gerät, das wir praktisch vorkonfiguriert zur Verfügung stellen. Von dem haben wir mittlerweile 6000 Geräte installiert im Großraum München und der Wissenschaftler bekommt den Link groß und kann arbeiten. Und das ist die Intention. Das heißt, wir stellen solche Dienste zur Verfügung. Der nächste Punkt ist, wir machen das natürlich auf bayerischer Ebene mit unseren Kollegen aus den bayerischen Rechenzentren, zum Beispiel so Dinge wie Bayern Cloud oder Bayern WLAN oder auch etwas, wo man sagt, die ganzen Cluster, die dann etwas zu groß sind für eine einzelne Fakultät, sowas betreiben wir dann eben bei unserem Standort. Dritte Rolle, die wir haben, ist, wir sind nationales Höchstleistungsrechenzentrum. Auch da wieder, und Sie sehen, die Kooperation ist ganz wichtig, arbeiten wir zusammen mit dem Rechenzentrum in Stuttgart und in Jülich und stellen die nationale HPC-Höchstleistung zur Verfügung in dem Sinne. Und das vierte, was wir machen, ist, ein kleiner Teil davon geht für das europäische Rechenzentrum entsprechend weiter. Sie haben schon erwähnt, wir müssen natürlich genau diese nationalen und diese internationalen Bestrebungen erwähnen, berücksichtigen. Die European Open Science Cloud ist ein Aspekt, die nationale Forschungsdateninfrastruktur ist auch ein Aspekt. Das kommt hier entsprechend vor. Und was wir jetzt hier in dem Bereich machen, ist etwas, was wir neben unserem Betrieb tun. Und zwar ist unsere Philosophie immer die, wir machen den Betrieb, wir machen den so gut wie möglich, aber wir müssen auch etwas investieren in die Zukunft. Und investieren in die Zukunft heißt, wir müssen selbst auch Entwicklung und Forschung machen, um die Dienste, die der Wissenschaftler morgen braucht, entsprechend zur Verfügung zu stellen. Und GERDI ist genauso etwas, wo wir sagen, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, jetzt versuchen wir etwas zu entwickeln, wo wir einen Dienst haben, den wir dann zukünftig eben für unsere Kunden zur Verfügung stellen können. Schauen wir uns das mal im Detail an, worum es geht. Reproduzierbarkeit und Nachnutzung. Das ist eigentlich das Ziel, das wir erreichen wollen. Ja, wenn das automatisch ginge, müssten wir uns nicht drüber kümmern. Ja. Aber wir haben genau das Problem, und da kommt jetzt das Stichwort Fake News natürlich ganz stark zum Tragen. Warum fallen so viele Leute auf Fake News rein? Weil wir auch in der Wissenschaft oft Fehler gemacht haben, weil wir oft Dinge nicht reproduzierbar gemacht haben. Sie erinnern sich an den Wissenschaftler aus Seoul, der seine Forschungsergebnisse gefälscht hat. Ja. Sie erinnern sich daran, dass gewisse Studien nicht nachvollzogen werden können. Ja. Jemand hat es noch und noch probiert, dass nach der Publikation, es funktioniert nicht. Und da ist natürlich einiges zu tun, was wir brauchen, um das entsprechend darstellen zu können. Das heißt, wir brauchen so etwas wie Dokumentation. Und das ist natürlich schon der erste Punkt. Ja. Dokumentieren ist immer etwas, wo der Wissenschaftler sagt, na, da ist die Spannung nicht mehr drin. Wenn ich das Paper draußen habe, die Publikation, und wir messen unsere jungen Wissenschaftler daran, dann hat er sein Ziel erreicht. Ja? Und warum soll er dann noch dokumentieren? Das ist genau so ein Punkt. Die Beschreibung der Metadaten, Sie haben die Bibliotheken erwähnt, ich finde das ganz groß, die machen das, wie Sie sagen, das ist ein Teil der Aufgabe, wo die eben schon zum Beispiel die Indizes erstellen, zum Beispiel irgendwelche Kataloge machen und so weiter. Das ist ganz was Wichtiges, aber das ist natürlich auch eine zusätzliche Aufgabe, die gemacht werden soll. Und wir sind froh, dass die Bibliotheken das übernehmen, ja? Aber wir bräuchten das natürlich für jedes wissenschaftliche Ergebnis und jedes Forschungsprojekt entsprechend. Dann haben wir natürlich das Problem, dass das Ganze heute heterogen ist. Ja? Wir haben unterschiedliche Strukturen, wir haben unterschiedliche Datenformate schon in unserem Bereich. Wir haben fehlende Standards. Ich würde nicht mal sagen fehlende Standards, wir haben einfach zu viele Standards. Ja? Wir kommen nochmal gleich zum Datenlebenszyklus. Ja? Wo ein Mitarbeiter von mir festgestellt hat, wie viele gibt es überhaupt? Der sucht heute noch in Wahrheit. Ja. Also wir haben auch natürlich das Problem, dass jeder sich selbst sofort zum Standard erklärt, weil er eben gerade ein kleines bisschen was anderes braucht als der andere. Ja. Wir wollen das Ganze natürlich auch kosteneffizient betreiben. Wir wollen das Ganze in einer Infrastruktur betreiben, die wir schon haben. Es ist immer schwer zu rechtfertigen, jetzt brauchen wir wieder was Neues für dies und das. Das heißt, wir müssen auch versuchen, dass wir all diese Dinge unter den Hut bringen, um eben diese Reproduzierbarkeit und die Nachnutzung zu erlauben. Die Nachnutzung in dem Sinne, dass man sagt, wenn in 10 Jahren einer draufkommt, Moment, ich habe jetzt für eine bessere Idee, wie man das lösen kann, dann sollte er auch noch in der Lage zu sein, einfach die Daten zu nehmen und das Ganze bis in seinem neuen Versuch entsprechend durchführen zu können. Das heißt, wenn wir das zusammenbringen, auf das, was uns interessiert, als Wissenschaftler, als Techniker, ist, wir haben eine Reihe von Dingen, die wir einfach sowieso im täglichen Leben immer machen. Wir müssen Schnittstellen definieren. Die Interoperabilität garantieren wir so, indem wir sagen, wie schaut genau die Schnittstelle aus zwischen zwei unterschiedlichen Datenbereichen, wo wir etwas hin und her geben wollen. Wie schauen die Formate aus, wie schauen die Metadatenstandards aus. Also wieder etwas, wo wir gesagt haben, das muss einmal festgelegt werden und es muss so festgelegt werden, jetzt nehmen wir die 250 Leute, die hier auf der Veranstaltung sind, dass wir nicht 250 Standards haben, sondern vielleicht nur 3, 4 oder 5 entsprechend. Dann können wir es besser. Natürlich ja einer noch besser. Wir müssen das mit vertretbaren Aufwand und Kosten, haben wir schon gesagt, und natürlich auch mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten lösen. Das heißt, wir müssen auch festlegen, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Und ich sehe das jetzt noch nicht so straightforward. Ja. Ich denke, da haben wir noch viel Diskussionsbedarf, gerade insbesondere auch, wenn man sieht, wie spielen denn die Bibliotheken hier rein. Ja. Es geht ja nicht darum, dass wir mit unseren Rechenzentren den Bibliotheken etwas wegnehmen wollen. Nein. Sondern es geht darum, dass wir im tagtäglichen Leben Infrastruktur betreiben. Das können wir und da können wir mit den Bibliotheken gemeinsam so etwas wie ein Forschungsdatenmanagement machen. Und dann gibt es natürlich auch andere Stakeholder, die wir hier genauso reinbringen müssen, in diese gleichen dann entsprechend die Verantwortlichkeit klären. Wir haben natürlich ein anderes Problem jetzt. Speicherung von sensitiven Daten. Ja. Auch da hat es vor kurzem einen BMWF-Aufruf zum Nationalen Gensequenzierungszentrum gegeben. Ja. Auch das ist etwas, wo, ich sage es einmal, fast täglich irgendwelche Fragen zu uns reinkommen, sagen, können Sie diese Daten speichern und so weiter. Wir haben da ganz klare Statuten, da können wir relativ leicht sagen, ja oder nein, aber der Bedarf ist da. Und den größten Fehler, ich erzähle Ihnen einmal einfach, den größten Fehler, den ich einmal gemacht habe in einem Interview, ist, dass ich gesagt habe, naja, die Daten von einem Hochenergiephysiker sind vielleicht nicht ganz so wichtig wie die Daten von einer Bank. Ja? Der Hochenergiephysiker hat sich natürlich sofort beschwert. Womit? Mit Recht, weil er natürlich eine andere Perspektive drauf hat. Aber wir haben natürlich auch die Frage, was sind denn jetzt sensitive Daten? Und warum sind die wichtig? Ja? Wenn ich als junger Wissenschaftler jetzt genau diese eine Publikation brauche, um mein Studium abzuschließen, dann sind das in dem Moment die wichtigsten Daten, die es gibt. Ja? Und wenn am Konto sowieso nichts drauf ist, dann nur umso mehr. Ne? Entsprechend. Und auch diese Frage mit dem geistigen Eigentum. Ich erlaube mir, das heute auszuklammern. Ja? Da gibt es ja genug Diskussionen auch auf europäischer Ebene. Das ist auch ein Politikum, das hier betrieben wird. Da wird um genau diese Frage diskutiert, aber das müssen wir technisch wieder lösen. Ja? Egal wie das dann juristisch, wie die Juristen uns das dann entsprechend vorschreiben. Das heißt, wir haben eine Reihe von Dingen, die wir zusammenbringen müssen und die wir jetzt lösen dürfen. Und im Endeffekt müssen wir zwei Aspekte unterscheiden. Nämlich auf der einen Seite dieses Forschungsdatenmanagement, das wir schon erwähnt haben, und auf der anderen Seite aber auch die dazu für notwendige Forschungsdateninfrastruktur. Und da sind wir schon wieder bei dem Wort, bei dem Schlüsselwort, wo wir sagen, da können wir entsprechend rein, da haben wir die Expertise und genauso haben Sie natürlich hier die Expertise. Schauen wir uns das kurz an. Beim Forschungsdatenmanagement geht es eben darum, dass man alles, was mit diesen Daten zu tun hat, mit diesen Forschungsdaten, also die Aufbereitung, die Speicherung, die Archivierung und entsprechend mit der Veröffentlichung von Forschungsdaten verbunden sind. Wenn wir das alles in einen Topf tun und entsprechende Funktionalität zur Verfügung stellen, dann haben wir diesen Aspekt erledigt. Und wenn Sie heute zu Nature einen Artikel schicken, dann verlangen die auch schon, dass Sie irgendwo in einem Repository Ihre Daten ablegen und entsprechend man die nachnutzen kann. Und das wird immer mehr. Und da muss ich auch dazu sagen, ich bin ein großer Fan von diesem ganzen Open Data, Open Science und Open Access. Ganz klarer Fall, ja. Wir sind von öffentlichen Mitteln, von Steuergeldern bezahlt, ja. Und das ist etwas, was wir mit den Mitteln machen, die wir von der Öffentlichkeit bekommen. Und dementsprechend müssen wir das auch vorsehen. Und jetzt sind wir wieder bei dem ersten Konflikt, was wir gerade gehabt haben, mit den sensitiven Daten. Ja? Natürlich müssen wir da auch versuchen, den Mittelweg zu finden. Es gibt nicht eine ganz scharfe Trennlinie. Aber es muss möglich sein, dass wir technische Lösungen zur Verfügung stellen, die diese Trennlinie erlauben, die uns erlauben, das zu spezifizieren. Und auf der anderen Seite, eigentlich wäre das die Schicht darunter, sind es genau diese Dienste, die wir zur Verfügung stellen. Das heißt, das ist das, was wir im täglichen Leben betreiben, das sind unsere Server, das sind unsere Datenbanken, das sind auch das Personal, die Experten, die müssen damit umgehen können. Ja? Nehmen wir wieder das Beispiel mit den sensitiven Daten, der Mitarbeiter muss eine gewisse Zertifizierung haben. Und der muss zumindest mit einem gewissen Grundverständnis an die Sicherheit der Daten rangehen. Ja? Da geht es halt nicht, dass ich mit meinem USB-Stick einfach reingehe und dann dementsprechend anschaue. Ja? Und diese Dinge gemeinsam stellen dann das zur Verfügung, damit ich das Forschungsdatenmanagement auf der anderen Seite machen kann. Und genau darin liegt auch unsere Arbeit. Das heißt, wir versuchen jetzt, und das ist jetzt gemeinsam zwischen Lehrstuhl und Leibniz-Rechenzentrum, dass wir hier Dienste entwickeln, wo wir sagen, wie macht man denn das auf den Forschungsdateninfrastrukturen, damit diese Funktionalität auf der linken Seite entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher rein und jetzt haben wir schon bei dem Punkt, wo ich zuerst gesagt habe, mit den Standards. Der Forschungsdatenlebenszyklus. Und der junge Mann, den ich zuerst erwähnt habe, ist der Herr Weber, einer der Leute, die hier bei den Folien mitgeholfen haben, der hat sich mal angeschaut, wie viele Forschungsdatenlebenszyklen gibt es denn überhaupt? Ja? Und jetzt können wir natürlich fröhlich durchraten. Ja? Er hat einfach mal nur Publikationen, um die er rankommen durfte, und hat einfach mal da hingesucht. Nach 3 Monaten habe ich ihn gesagt, hör jetzt auf, es reicht. Ja? Er hatte nach 3 Monaten über 100 verschiedene Lösungen gefunden. 100 verschiedene Forschungsdatenzyklen, die alle anders waren, die sich alle irgendwo unterschieden haben. Ja? Und warum? Der Wissenschaftler geht her und sagt, irgendwie muss ich meine Daten managen. Also muss ich mir überlegen, dass ich verschiedene Stationen habe. Und er findet damit das Rad neu und neu und wieder neu. Ja? Und jetzt haben wir gesagt, wie gehen wir vor? Jetzt haben wir gesagt, wir nehmen ein Beispiel raus, wo wir denken, das könnte eigentlich so wie es wieder der kleinste gemeinsame Nenner sein. Das könnte etwas sein, wo wir relativ viel drauf abbilden dürfen. Und Sie sehen es hier ganz klein drunter, das ist das UK Data Archive. Brexit blenden wir aus, aber das Konzept funktioniert ja trotzdem. Ne? Und die haben jetzt hier in diesem Forschungsdatenlebenszyklus definiert und in dem haben wir eben diese Stationen drin. Die möchte ich ganz kurz mal durchgehen, damit wir einfach so die Schlüsselbegriffe rauskriegen. Der erste Schritt ist natürlich, dass wir die Daten irgendwie erzeugen müssen. Und da geht es einmal schon darum, dass wir überhaupt überlegen müssen, wie sieht denn das Modell dahinter aus? Also das alleine ist ein Forschungsbereich, dass man sagt, wie entwirft man denn überhaupt diese ganzen Datenstrukturen, wie kommt man denn dazu? Und was wir dazu brauchen, ist dieser Data Management Plan. Ja? Auch das ist etwas, wo man sich darüber unterhalten kann. Um das austauschbar machen zu können, um mit diesem Datum umgehen zu können, brauche ich die Dokumentation. Und das ist eben da drinnen beschrieben, wie schauen die Formate aus, wo sind die Daten gespeichert etc. Dann brauche ich natürlich auch Überlegungen, wie ich denn die Daten überhaupt teilen kann und mit wem. Ich muss mir überlegen, wo sind denn die Daten überhaupt abgelegt, beziehungsweise wie kriege ich die Daten überhaupt raus. Ja? Eine meiner Stationen war auch am CERN und dort ist eben genau darum gegangen, der Large Hadron Collider produziert Unmengen an Daten. Wie können wir denn die überhaupt verteilen? Und wir haben uns ganz erst vor dem Vortrag unterhalten mit den Kollegen, wo wir gesagt haben, wir haben ja natürlich auch so Zentren wie Karlsruhe, wie das Zentrum in Ungarn, wo die Daten dann dupliziert werden und so weiter. Also da steckt sehr viel von dem auch entsprechend drinnen und wir reden hier wirklich von Datenmengen, die eine Größe haben, für die man sich das vorher überlegen muss. Ja? Und natürlich auch die Frage, das haben wir wieder bei denen, wo wir auch zuerst die Bibliotheken erwähnt haben, aber nicht nur die müssen sich darüber Gedanken machen, wie wir jetzt die Metadaten entsprechend abspeichern und wie wir das Ganze zusammenführen. Wenn wir die Daten dann erzeugt haben, geht es natürlich darum, dass wir die Daten verarbeiten. Klingt relativ trivial, hat natürlich auch einige Aspekte, wo die Daten jetzt verändert werden. Das heißt, wie die übersetzt werden, wie die umgebaut werden auf andere Bereiche, wie wir überlegen, ob die Daten überhaupt noch gültig sind. Ja? Was haben wir denn jetzt hier gespeichert und was ist das, was gespeichert ist? Ist da noch etwas drin, was verwertbar ist? Und wie ist es überhaupt? Also das typische Beispiel, Sie kennen es mit Meter und Meilen entsprechend, ja? Wo es Konvertierungsnotwendigkeiten gibt. Ja? Geht aber noch viel weiter runter. Gerade wenn man bei großen Simulationen in unserem Bereich spricht, geht es natürlich auch um Dinge, wo man sagt, wie ist denn überhaupt die Genauigkeit von den Datenformaten, die wir haben. Ja? Und das ist vielleicht für eine Simulation in einem kleinen Bereich nicht so tragisch, aber wenn ich jetzt Bereiche nehme, wo ich sage, ich simuliere sehr lange, über große Zeiträume mit relativ großen Auflösungen, dann wirken sich bei kleinen Fehler, kleine Handlungsfehler auch entsprechend auf. Das muss ich drinnen haben. Wieder die Sensitivität der Daten mit der Anonymisierung haben wir drinnen. Auch entsprechend das ganze Bewegen der Daten. Wo schiebe ich es hin, wo kriege ich es her, wo lagert es sich entsprechend. Ja? Und ich habe gerade hier auch im letzten Bereich immer wieder, wenn wir ein Projekt machen, dann ist eine meiner Fragen immer an den Projektpartner, ja, was willst du überhaupt tun mit den Daten? Ja? Brauchst du alle Daten immer verfügbar auf der Platte beim Rechner im Cluster? Oder wie viel Prozent von denen möchtest du denn auslagern? Wie viel greifst du denn nur einmal in der Woche zu? Wie viel greifst du denn überhaupt nur einmal im Jahr zu? Oder wie viel möchtest du überhaupt unter Anführungszeichen entlagern entsprechend? Ja? Der nächste Schritt ist dann, dass wir auch die Daten selbst wieder analysieren wollen. Ja? Was wir erreichen wollen in der Wissenschaft, ist ja der Erkenntnisgewinn. Ja? Das heißt, das wirklich der Wert ist es erst dann, nicht an den Daten selbst, sondern wenn man jetzt mit den Daten etwas macht, wenn man die weiterführt und wenn man entsprechend den wissenschaftlichen Output generiert. Ja? Das haben wir erst an dieser Stelle entsprechend. Bis dahin haben wir einfach nur gesammelt und Bits und Bytes hergeschoben. Wo wir ja dann zu dem Punkt kommen, irgendwo müssen wir das auch assoziieren mit den Publikationen. Vielleicht möchte ich ja später, falls ich einmal einen Fehler in irgendwelchen Daten entdecke, auch so, Moment, diese Publikationen haben sich alle auf diese Daten verlassen, vielleicht sollte man da auch ein Korrigendum entsprechend rausgeben. Ja? Auch das ist eine gültige Frage. Und natürlich auch die Frage, wie viel von den Daten möchte ich weiter behalten? Jetzt ist das Ganze, das Letzte ist wieder eins von diesen Themen, wo ich sage, nehmen wir es einmal aus der Praxis. Wir haben die 20 Nutzer gehabt, die sehr viele Daten bei uns speichern. Sehr viele Daten heißt, dass jeder von denen dort mehr als ein Petabyte speichert. Ja? Und zu denen sind wir hingegangen und gesagt, wir möchten ein bisschen sparsamer sein mit den Daten, wir möchten ein bisschen weniger speichern. Wäre es möglich, dass ihr ein bisschen was von euren Daten löscht? Und die 20 haben alle genau eine Antwort gegeben. Natürlich nein. Ja? Man kann kein Byte löschen, ja? Sondern man muss das, und in Wahrheit muss man das hier schon überlegen. Ja? Man muss den praktisch im Prozess selbst schon etwas vorsehen, wo man sagt, wo sind denn die wichtigen von den, vom Rauschen von den Daten entsprechend. Dann haben wir natürlich die Abgabe selbst, also sozusagen die Langzeitspeicherung. Ja? Was ist denn das beste Format? Wie kriegen wir denn die Daten überhaupt auf das entsprechende Medium und wie stellen wir sicher, dass wir das Medium noch Jahren überhaupt noch lesen können? Ja? Ich habe schon gesagt, uns gibt es seit 1962, jetzt überlegen wir mal, wie viele unterschiedliche Speichermedien wir gehabt haben seit 1962. Ja? Wie wir das Ganze entsprechend immer wieder umprobieren müssen, wie wir das Ganze dann entsprechend sichern müssen, dass wir eine zweite Kopie irgendwo haben, wenn irgendetwas passiert entsprechend. Also auch das ist etwas, was wir im täglichen Leben ganz klar kennen. Aber die Fragen sind natürlich ganz spannend, wenn die aufkommen. Ich habe einen Kollegen dort gehabt, der war bei mir und hat gesagt, wir haben ein ganz einfaches Problem. Wir machen Lebensversicherung. Ja? Jetzt überlegen Sie mal, wie lange so eine Lebensversicherung vielleicht läuft. Ja? Und dann überlegen Sie mal, wie viele Datenformate Sie brauchen in einfach im Laufe Ihrer einzelnen Lebensversicherung. Dass das immer wieder behalten. Und sie möchten, dass das behalten. Sie möchten, dass der das behält. Ja? Jetzt habe ich gesagt, wie macht es das? Ich sage, das einzige Medium, das bis jetzt funktioniert hat, war Papier. Und die haben halt einen riesigen Speicher entsprechend. Ja? Aber die sind natürlich nicht glücklich, weil sowas wie Big Data mit Papier, da arbeiten wir noch dran. Ja? Sind wir halt noch nicht. Aber das ist natürlich genau so eine Frage, die wir hier berücksichtigen müssen. Dann geht es natürlich auch darum, und oft ist das schon die Herausforderung, ja? Wie gebe ich denn überhaupt Zugriff auf diese Daten? Wo tue ich sie denn hin? Ich sage euch dazu, das LAZ gibt es auch länger als wie jede Professur. Ja? Es gibt keinen Professor, der so lange im Dienst ist wie das LAZ entsprechend. Ja? Und jetzt, wenn wir das umdrehen, dann haben wir natürlich jeden Lehrstuhl, der seinen eigenen Webserver betreibt. Ja? Wenn der Nachfolger kommt, weiß ich nicht, was mit dem Webserver von vorhergehend passiert. Ja? Einige lachen, die kennen genau das Problem. Ja? Umgekehrt ist es natürlich wieder so, und da, ich möchte da jetzt ansehen, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wie viele Webserver wir hier im Raum gemeinsam betreiben für irgendwelche unserer Kunden. Ja? LAZ hat 1400 Webserver. Ja? Und die sind natürlich was anderes, als wenn man jetzt einen Lehrstuhl betreibt. Und das sind wieder so Punkte, die ich hier berücksichtigen muss. Wie kriege ich das hin? Wie stelle ich denn sicher, dass ich die Daten verteilen kann? Wie stelle ich denn sicher, dass ich Zugriff auf diese Daten entsprechend habe? Wie sichere ich denn meine eigenen Interessen dran? Ja? Also wenn jemand diese Daten verwendet, dass er auch einen Bezug herstellt. Ja? Es hat uns jetzt eine ganze Doktorarbeit an Zeit gekostet, diese Daten zu erzeugen. Ja? Wir möchten natürlich auch entsprechend, dass das weitergegeben wird und dass diese Daten auch entsprechend in Zukunft weiter genutzt werden. Ja, und dann sind wir schon beim Punkt, wo wir eigentlich hin wollten. Wir wollen diese Daten wiederverwenden. Ja? Und jetzt überlegen Sie mal, wie oft haben Sie das gemacht? Ja? Ich habe von meiner Diplomarbeit, ich habe nachgeschaut, ich habe es immer noch, ich habe von meiner Diplomarbeit noch ein Band, so ein Magnetband, da ist die drauf. Ja. Da sind die Daten alle drauf. Ja. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich sie nicht mehr, ich wüsste gar nicht, wo ich das, das war damals ein Data General irgendwas, ja. MV6000 oder sowas. Ja. Völlig wurscht. Aber das ist, es ginge gar nicht. Ja. Umgekehrt, ich bin froh, dass ich nichts mehr damit zu tun habe, ja, in dem Sinne. Ja. Aber theoretisch wäre es natürlich eine spannende Frage. Und heute, wo das natürlich noch viel mehr geht, dass wir sagen, wir entdecken neue Ansätze, neue Möglichkeiten, ist natürlich das noch verstärkt. Dass ich sage, wenn wir jetzt eine Genom-Datenbank haben, ja, dann möchte ich vielleicht nur wirklich einen anderen Algorithmus drüber laufen. Dann möchte ich vielleicht in 2 Jahren mit neuen Technologien drüber gehen und vielleicht noch etwas entsprechend damit machen. Und dann möchte ich natürlich auch, und da sind wir bei dem Punkt, wo wir sollten das nie vergessen, in der Wissenschaft ist auch ein negatives Ergebnis, ein Ergebnis, das verwertbar ist. Auch wenn wir wissen, etwas geht nicht, dann ist das etwas, wo wir was lernen können. Das heißt, wenn in den Daten irgendwas drinnen steckt, was uns jetzt sagt, da war ein Fehler, dann ist das etwas Wertvolles. Ja? Und manchmal ist es vielleicht gut, wenn man zugeschaut und sagt, warum ist denn der Fehler überhaupt da drinnen? Warum ist das passiert? Ja? Und wo sind die Querbezüge? Und das bringt jetzt diesen Kreislauf zusammen. Das heißt, wir haben diesen Lebenszyklus und natürlich, wir haben schon gesagt, es ist nur ein Beispiel. Ja? Ich bin jetzt relativ schnell auch durchgegangen. Das sind einfach so Aspekte, die man in der einen oder anderen Form berücksichtigt. Manche lassen wir vielleicht weg, andere kommen vielleicht entsprechend hinzu. Und wenn wir das jetzt bei uns zusammentun, dann sagen wir wieder, wir nehmen das Leibniz-Rechenzentrum, wir möchten die Wissenschaftler bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen, dann ist es ganz klar für uns, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie denn Forschungsdatenmanagement aussehen könnte. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass man sagt, man stellt dem jetzt einen Speicher zur Verfügung und vielleicht eben den Rechner, sondern die Frage ist, wie würde denn ein höherwertiger Dienst ausschauen, sodass das Leben für den Wissenschaftler leichter wird. Ja? Und das ist das, mit dem wir uns jetzt im täglichen Leben alle beschäftigen. Ja? Bei uns schaut es entsprechend so aus, dass wir sagen, wir möchten diese Dienste als kompetenter und zuverlässiger Partner zur Verfügung stellen und dafür nehmen wir jetzt gewisse Bereiche raus, die wir jetzt als Leuchttürme vorantreiben. Ja? Also, zum Beispiel die Umweltwissenschaft. Wir haben uns jetzt gerade in Absprache auch mit den anderen nationalen Höchstleistungsrechenzentren darauf konzentriert, Umweltbeispiele zu rechnen. Und genau da gibt es auch Datenzentren, ja? Zum Beispiel das Alpen-DATS. Ein Datenzentrum für die Daten, die in den Alpen von den Sensoren erzeugt werden. Und da war genauso die Frage, die haben natürlich gesagt, wir können natürlich den Speicher irgendwo unter den Schreibtisch in den Lehrstuhl stellen. Aber dann ist es natürlich wieder schwierig, wenn der Kollege aus Südkorea darauf zugreifen möchte und so, er möchte es einmal vergleichen mit den Bergen, die es in Südkorea entsprechend haben. Zum Beispiel, um die Qualität des Schnees zu untersuchen. Wir haben da wichtige Frage noch vor wenigen Wochen. Ne? Bei uns ist das etwas, wo wir gesagt haben, wie können wir die unterstützen? Ja? Da fängt schon einmal an, dass das Umweltwissenschaften, dass das eigentlich im Umweltministerium ausfängt. Ja? Wir sind im Wissenschaftsministerium. Das heißt, wir mussten schon einmal überhaupt die Erlaubnis kriegen, dass wir da in gewisse Bereiche mit denen zusammenarbeiten dürfen. Wir dürfen das auch nur tun in Forschungsprojekten. Das heißt, so etwas wie Langzeit zur Verfügung stellen von Daten dürfen wir zum heutigen Zeitpunkt gar nicht, sondern da müssen wir erst überlegen, wie man das entsprechend einstieg. Ja, da sind wir auch wieder in Gesprächen, wo man sagt, das möchte man hinkriegen. Aber es hilft uns dabei, in diesem Bereich einen Schritt weiter zu gehen, denen zu zeigen, was gibt es denn für Möglichkeiten, denen zu helfen, dass man solche Infrastrukturen, wie wir sie an unseren Zentren entsprechend zur Verfügung stellen, überhaupt zu zeigen. Und wenn die das dann können, dann lernen wir damit wieder etwas, was wir zurücknehmen können und zurückbringen können. Das heißt, wenn wir das Alpen-DATS umsetzen, dann ist es etwas, wo wir den Dienst verbessern, der dann wieder allen anderen Nutzen zur Verfügung steht. Und das steht hier entsprechend auch drinnen. Ein anderes Beispiel, und das möchte ich kurz noch erwähnen, sind natürlich die digitalen Geisteswissenschaften. Ja? Da haben wir auch gerade sehr viele Themen, die immer zu uns kommen und sagen, wir haben so wenig Daten, das ist uns jetzt richtig peinlich. Ja? Und ich sage, das ist vollkommen der falsche Ansatz. Es geht nicht um die Menge der Daten, sondern es geht darum, was ihr machen wollt. Ja? Und wenn wir da jetzt ein Projekt, und das ist eins der Use Cases hier auch, wo es um ein alpenländisches Wörterbuch geht entsprechend, wenn man das zusammenbringen möchte, ja, und da spricht der Österreicher aus mir, ist wichtig, dass man versteht, was die in den Tälern drinnen sprechen, ne? Wenn man das zusammenbringen möchte, dann geht es nicht darum, dass man da jetzt zu viele Begriffe hat, die jeden Speicher überschreiten würden. Aber dann geht es eben darum, dass vielleicht wirklich auf jeder Seite der Alpen jemand auf diese Daten zugreifen möchte. Und dass der das vielleicht zu einer Uhrzeit machen will, wo der Server im Institut vielleicht gerade nicht online ist oder sowas. Ja? Das heißt, da gibt es auch hier eine Reihe von Fragestellungen, die sehr spannend sind und wo wir als Rechenzentrum wieder sehr viel beitragen können mit der Erfahrung und der Dienstqualität, die wir bieten. Und jetzt haben wir die Dienste jetzt hier bei uns zusammen. Das heißt, wenn man jetzt anschaut, was macht das LAZ so, dann haben wir das ein bisschen unterteilt in verschiedene Bereiche, ist im Prinzip völlig wurscht jetzt für die Aufgabe, sondern es geht nur darum, dass man jetzt sagt, okay, wir haben halt irgendwelche Dienste, die in irgendwelchen Gruppen drinnen sind, und der Nutzer kommt im Prinzip zum LAZ und sagt, okay, für meine Lösung, was bräuchte ich? Ja? Das heißt, das Erste, was wir tun, wir stellen ihm entsprechende Beratung und Support zur Verfügung, wo man sagt, naja, um das Problem zu lösen, wäre das und das ganz günstig. Die Frage für uns heute ist, wenn wir diese Menge an Diensten, dieses Portfolio haben, wie steht jetzt das Forschungsdatenmanagement bei? Das heißt, wo können wir hier aufsetzen? Und das ist im Prinzip das Ziel, wo ich am Schluss noch hinkommen möchte. Ja? Das heißt, wir brauchen hier irgendwie eine Struktur, wo das entsprechend reinspielt. Nehmen wir mal kurz wieder unseren Datenlebenszyklus, wie wir schon zuerst gehabt haben. Und dann ist ganz klar, in der Verarbeitung der Daten und in der Analyse der Daten, ja, da sind Systeme wie die Hochleistungsrechner entsprechend dabei. Ja. Da sind vielleicht Systeme dabei wie die Compute Cloud am LAZ oder sowas wie das Machine Learning, die DGX1. Ja. Das sind so Bereiche, wo ich sage, genau in diesem Teil, wo ich mit den Daten arbeite, brauche ich eben irgendwelche Geräte, die diese Daten entsprechend verarbeiten können. Ja? Also diese beiden Bereiche haben wir relativ gut abgedeckt. Schauen wir mal eine Spur weiter. Nehmen wir die Bereiche, dass wir die Daten aufheben wollen und entsprechenden Zugriff drauf geben wollen. Ja? Zugriff haben wir erwähnt, 1400 Webserver. Wenn man jetzt eine vernünftige Speicherstruktur im Hintergrund hat, dann kann man das relativ leicht einbinden, dass man die Webserver zur Verfügung stellt. Und wir haben dann auch Beispiele genug gehabt, wo wir gesagt haben, es ist günstiger, wenn der Webserver bei uns steht, weil sowas wie Skalierbarkeit. Ein Beispiel, das an der TU München war, die haben zu Game of Thrones, irgendeiner Fernsehserie, Analyse gemacht und am nächsten Tag wollte jeder diese Analyse anschauen. Ja, der Webserver ist natürlich nahtlos zusammengebrochen, wenn einmal die ganzen Fernsehfreunde darauf zugegriffen haben. Ja. Bei uns wäre das kein Problem gewesen, wir hätten einfach skaliert. Ja. Wir sehen, es kommt mehr was rein. Ich bin überzeugt, es gibt genug Leute im Raum, die genauso gesagt haben, da drehen wir halt an den Rädchen und bauen die Infrastruktur entsprechend auf. Das geht natürlich genauso bei anderen Sachen. Wir haben es hier erwähnt, wir haben derzeit eine Kapazität von 200 Petabyte bei uns. Das klingt jetzt okay, ist halt irgendeine Speichergröße. Das ist auch nicht die wirklich schwierige Zahl. Die schwierige Zahl ist die, wie viel davon ist benutzt. Und derzeit sind es irgendwo zwischen 70 und 80 Petabyte, die gespeichert werden. Ja? Und dann haben wir noch ein bisschen Luft, da können wir uns entspannt zurücklehnen. Ja? Die Schwierigkeit dabei ist, dass sich diese Datenmenge alle 14 Monate verdoppelt. Das heißt, wir wissen, die nächsten 14 Monate werden noch easy. Da können wir noch so eine schöne Grenze wie Konstanz fahren. Und wir wissen aber, dass wir nach 20 Monaten nicht genug Speicher haben entsprechend. Ja? Weil dieser Tsunami auf uns zukommt. Und das ist natürlich etwas, was hier drin eine Rolle spielt. Ja? Wir müssen uns hier drüber überlegen, wie wir das hinkriegen. Und wir sind dann wieder bei Punkten, wo wir sagen, wir müssen umkopieren, ja? Weil man eben dichtere Speichermedien braucht. Und so weiter und so fort. Und auch das, was wir hier sehen, sind in Wahrheit, was dahinter steckt, natürlich vier verschiedene Qualitäten von Speichermedien, die wir entsprechend berücksichtigen müssen. Jetzt schauen wir uns ein Beispiel an. Ja? Und Sie haben jetzt schon gesehen, ich habe jetzt so getrickst. Ja? Ich habe jetzt die zwei Knubbel und die zwei Knubbel hergestellt. Ja? Und es ist natürlich jedem klar, die Schwierigkeit wird hier aufkommen. Ja? Jetzt schauen wir uns kurz noch zu diesen vier Knöllchen, die wir haben, an, wie das funktioniert. Das ist so ein Beispiel. Ein Beispiel, bayerisches Projekt, bayerisch-kanadisch, um es genau zu sagen. Der Kollege Ralf Ludwig von der LMU Geographie hat ein Projekt gemacht, wo er gesagt hat, er möchte regionale Klimamodelle durchrechnen mit einer bestimmten Software, hat sich dafür beworben, auf SuperMOOC und 80 Millionen CPU-Stunden zur Verfügung gekriegt. Ja? Auch das klingt viel. Er war natürlich unzufrieden, weil er drei Monate lang die aufgebaut hat. Ja? So sind es die Nutzer. Ja? Wir haben hier das Problem entsprechend, dass er die 80 Millionen verrechnet hat, dass er damit 15.000 Jahre an Klimaensembles gerechnet hat. Ja? Stimmen wir das einfach mal hin, sagen wir, ist okay. Er hat Daten produziert, also die Enddaten, die fertigen, die er braucht, sind also diese 500 Terabyte. Das ist auch nicht wirklich viel. Ja? Aber wir haben da keinen kleinen Nutzen gehabt. Das heißt, er hat diesen Zyklus, wo er gesagt hat, wir haben diese Klimaensembles, wir möchten die weiter benutzen, zum Beispiel in der Visualisierung. Ja? Weil wir einen Erkenntnisgewinn erst rauskriegen, wenn wir wissen, was in den Daten drin ist. Wir wollen das aber vielleicht auch in andere Bereiche einsplitten, zum Beispiel in der Hydrologie, wo wir sagen, ja, wenn wir das jetzt nur kombinieren, lernen wir vielleicht noch mehr drauf. Und was wir dann gemacht haben, ist ein Projekt, das wusste eine junge Wissenschaftlerin kommt und sagt, Moment, jetzt haben wir 500 Terabyte Daten da rumliegen, ja? Klimadaten. Wenn wir die jetzt einmal genauer anschauen, können wir dann Wetterphänomene rausholen? Und zwar hat die ganz konkret gesagt, eigentlich müsste in den Klimadaten ja ein Zusammenhang zu den Unwettern sein. Ja? Das, was ein Präsident Trump, ja, Trump verleugnet, ja? Könnte man nicht das einmal schauen, ob man das rausfindet. Und die hat ein relativ spannendes Projekt gemacht, die hat einfach diese 500 Terabyte Datennummer, also die Ergebnisse aus einem ganz anderen Projekt, und hat gesagt, jetzt schmeißt man die auf eine Maschine, die halt Deep Learning macht. Ja? Mit einem Modell schauen wir mal aus, ob wir da irgendwelche Muster drin erkennen. Und das Spannende war wirklich, dass, obwohl vorher niemand damit gerechnet hat, am Schluss Ergebnisse rausgekommen sind, wo man diese Unwetterlagen gesehen hat. Ja? Man konnte das auf den Tag unterbrechen, wo die Unwettergefahr da war. Ja? Also die haben wirklich etwas gemacht, wo man gesagt hat, hat man ursprünglich nicht dran gedacht. Ja? Hat man auch nicht dran gedacht, weil Klima und Wetter sind zwei verschiedene Sachen. Ja? Aber man hat dann gesehen, Moment, wir haben hier Daten, wir nehmen die Daten einfach, stecken sie, das war ganz anders, diese Simulation ist schon auf Südpunkt gelaufen und das Deep Learning ist auf der DGX1 gelaufen. Ja? Der Vorteil war, die sind irgendwo im Speicher gelegen. Der Speicher war dahinter und die Idee, die wir haben, ist halt, dass wir praktisch als Speicher-Backbone haben und darauf sitzen die ganzen Systeme. Gut, das war ein Beispiel, wo wir gesagt haben, ganz spannend, bringt was, und das ist auch ein Beispiel, das wir entsprechend herzeigen kann. Jetzt kommen wir zu dem Erdi, wie spielt das entsprechend rein? Ja? Also wir sind jetzt wieder bei dem Punkt, ich glaube, da geht es vielen von Ihnen so wie mir, wir machen das sowieso die ganze Zeit schon. Ja? Und irgendwann sind wir gefragt worden, wäre nicht die Frage, ob wir zu dieser Generic Research and Data Infrastructure, Sie haben gefragt, das ist die Abkürzung von dem Akronym, also von dem Erdi, und das Ziel von dem Erdi ist der Aufbau einer Forschungsdateninfrastruktur in Deutschland. Ja? Der Klaus Hochtermann vom ZBW treibt das entsprechend voran. Die anderen Institutionen sind sich hier unten auch entsprechend dabei. Das sind Kollegen, die halt irgendwo in ganz Deutschland verteilt sind. Und wir haben gesagt, jetzt tun wir uns einmal zusammen und überlegen, ob wir das nicht generisch machen können. Ja? Also etwas, was wir sowieso in der Wissenschaft ständig machen, indem wir sagen, wir gehen jetzt von irgendeiner Speziallösung zu einer allgemeinen Lösung und haben dafür eine Projektförderung gekriegt, die wir jetzt entsprechend umsetzen wollen. Und für das Umsetzen wollen wir diese FAIR-Prinzipien entsprechend verwenden. Ja? Natürlich, jedem von Ihnen ist das ein Begriff. FAIR hat jetzt nichts mit FAIR in dem Sinne vom Wettbewerb zu tun, sondern mit Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Also sind wir genau mit dem, was wir zuerst gerade besprochen haben. Ja? Ich muss die Daten irgendwie auffindbar machen, ich muss darauf zugreifen können, ich möchte interoperabel machen und ich möchte es entsprechend weiterverwenden. Und die Idee war, dass wir neuen Communities entsprechend einbinden. Ja? Zwei davon habe ich schon vorgestellt. Ja? Das eine war dieses Alpendatenzentrum und das andere war dieses Werbalpiner, dieses Wörterbuch von den Alpen. Ja? Das sind die beiden, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir kooperieren und entsprechend versuchen zu verstehen, was brauchen die eigentlich. Und für uns ist es schon mal ganz spannend, dass das zwei ganz unterschiedliche Communities entstehen. Und dann ist die Idee, dass wir das Ganze in einem Modell zusammenbringen und entsprechend versuchen, uns an die anderen Infrastrukturen anzuschließen. Das heißt, wenn wir wieder bei dem, Sie haben es erwähnt, europäischen und nationalen Forschungsdateninfrastrukturen sind, dann muss es natürlich irgendwie gegeben sein. Und ich sage, was wir haben, ist in Wahrheit ein Spielfeld im Kleinen. Ja? Wir haben die gleiche Problematik, die wir auf europäischer Ebene haben, auch innerhalb dieses Konsortiums, genauso wie wir es innerhalb unseres Zentrums haben. Und das haben Sie genauso. Ja? Das heißt, was wir jetzt haben, hier ist ein schönes Projekt, mit dem wir versuchen können, das Forschungsdatenmanagement einfach mal zu lösen. Und ich habe ein paar Ansätze mitgebracht. Das erste ist jetzt einmal die Idee, wie entwickelt man denn so eine Architektur? Und die Architektur haben wir entwickelt, indem wir einfach mal mit den Kollegen, die jetzt damit arbeiten möchten, hingesetzt haben, das heißt unsere Use Cases, und gesagt haben, was braucht sie denn eigentlich? Und was Sie hier sehen, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Architekturen, 1, 2, 3, 8, ich stehe so noch dran, 8 verschiedene Architekturen. Das heißt, wir haben aus Diskussion mit 9 Nutzergruppen 8 verschiedene Architekturen rausgebracht. Ja? Die Architekturen unterscheiden sich, also das ist jetzt schon das verarbeitete Bild. Wir sehen einfach hier, dass wir eine Reihe von unterschiedlichen Aktivitäten haben, was die Nutzer eigentlich damit machen wollen. Ja? Das heißt, dass wir jetzt, es ist in dem Sinne keine Architektur, sondern es ist in dem Sinne so, dass wir gesagt haben, wir haben diese ganzen Bereiche und die Ziele, jede dieser Säulen stellt praktisch eine Aktivität, die der Nutzer mit seinen Daten entsprechend unternehmen möchte. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwas drauf machen, er möchte suchen, dann braucht er natürlich irgendwo die Möglichkeit, in einer Datenbank zu suchen, mit einer gewissen API, wo er die ganzen Queries definieren kann und das Ganze dann auch mit einem User-Interface. Ja. Und genauso gut können wir andere Dinge, wo wir sagen, wir möchten es vorbearbeiten, wir möchten es speichern, wir brauchen vielleicht nur Bookmarks auf die Daten, wir möchten es veröffentlichen und da haben wir ein Spezialkästchen, nämlich das Harvest, also das ist ein kleiner Fehlersicherer, da gehört Archiv natürlich drüber. Beim Harvest ist es natürlich so, dass wir in dem Fall keine Nutzerschnittstelle haben, sondern dass wir praktisch etwas haben, wo das automatisch funktioniert. Sie haben das ja kurz erwähnt, wir wollen, dass die Daten möglichst automatisch irgendwie reinkommen in das System. Ja? Das heißt, was wir hier haben, sind Beispiele von Anwendungsszenarien, die die Nutzer jetzt, was die Nutzer mit den Daten machen wollen. Und aus dem wollen wir jetzt eine Architektur bauen. Und wir haben zwei Schnittstellen nach außen identifiziert. Das eine haben wir genannt die Frontend, und zwar ist das der Teil, der zum Nutzer geht, also das sind die Benutzerschnittstellen. Wie möchte der darauf zugreifen? Einfachste Benutzerschnittstelle, Webbrowser, einfaches Interface, Google. Und im Endeffekt ist es genau das, was hier steht. Ja? Also die Sucheinheit. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch das Backend, und das ist jetzt das, was jetzt die Daten entsprechend zum System bringt. Das heißt, wir brauchen hier Schnittstellen, wo der Harvester dann darauf zugreifen kann. Wir brauchen hier Schnittstellen, wo man sagt, wenn ich das Ganze archiviere, dann möchte ich hier über diese Schnittstelle entsprechend informiert werden. Und diese Struktur ist es im Prinzip, die wir dann umgesetzt haben. Das heißt, mit diesen beiden Schnittstellen unterschiedliche Funktionalitäten und im Projekt diskutieren wir jetzt, welche Funktionalitäten brauchen wir eigentlich. Ja? Und im Endeffekt sind aber die zwei wichtigsten dieser Harvester, wo wir die Daten ins System bringen. Und das zweite ist diese Suchumgebung, wo wir einfach mal damit suchen wollen. Ja? Und das ist im Prinzip das gleiche, wie man mit Google jetzt hat. Ja? Nur, dass in dem Fall Forschungsdaten Daten sind, die wir entsprechend bearbeiten. Und jetzt haben wir hier ein Beispiel, wie das Betriebsmodell aussehen könnte. Also das ist jetzt etwas, wo wir gesagt haben, wir setzen das ja zum Teil schon um. Und die zentrale Komponente steht hier, das ist also der zentrale Index. Ja? Dieser zentrale Index ist jetzt nicht dafür gedacht, dass ich die ganzen Daten speichere, sondern das ist der, wo ich die Pointer auf die Daten bringe. Ja? Wo ich praktisch die Metadaten und die entsprechenden Verknüpfungen drin habe. So was brauche ich irgendwo an zentraler Stelle und dann muss ich mir überlegen, wie ich das Ganze entsprechend zusammenbringe. Im Verdi bauen wir im Prinzip diesen Block hier. Das heißt, das sind diese zentralen Verdi-Dienste, wo wir sagen, wir möchten diesen Index aufbauen. Deswegen haben wir hier so Generic Harvesters. Ja. In Wahrheit muss ich natürlich diesen Harvester immer anpassen an den Datenbereich, den ich gerade habe. Wenn ich jetzt aus den Geisteswissenschaften komme, brauche ich einen anderen Harvester, als wenn ich aus den Umweltwissenschaften komme. Das heißt, den muss ich hier entsprechend anbauen. Der liefert mir dann etwas in den zentralen Index rein. Und damit wir den Index verarbeiten können, brauchen wir auch noch diese Such-API und die bauen wir entsprechend mit einem generischen Frontend auf, sodass wir das wieder anpassen können. Ja? Vielleicht möchte wieder der Hochenergiephysiker ganz eine andere Umgebung als vielleicht der Genomsequenzierer. Ja? Also das sind die Kernkomponenten, die wir jetzt beispielhaft implementieren. Und natürlich muss man bei der Implementierung einiges berücksichtigen. Es sind Kollegen hier, die können sich noch erinnern an die Zeit vor Google, Alta Vista. Ja? Erinnern sich, Alta Vista, was war das Problem? Es skaliert einfach nicht. Ja? Das heißt, es hat so lange funktioniert, solange der ganze Index in einen Rechner reingepasst hat und wenn der Rechner leistungsfähig genug war, war Alta Vista kein Problem. Also dann die zwei Jungs kommen von Google und gesagt, jetzt machen wir das Ganze skalierbar und gehen in eine Lösung, die beliebig aufskaliert. Ja? Und das war der große Unterschied. Das muss man natürlich hier berücksichtigen. Also das steckt hier drinnen. Ja. Solange wir jetzt mit kleinen Forschungsdaten rumhantieren, können wir ruhig nur so eine Alta Vista-Lösung machen, aber in Wahrheit, wenn er zukunftsträchtig ist, muss das wieder genauso optimiert sein, skalierbar sein, entsprechend, dass man auf größere Mengen kann. Und dann gibt es natürlich noch diese Zweige nach draußen. Ja. Also ich bin jemand, der glaubt nicht daran, dass man eine zentrale Stelle braucht. Ja. Die hat mehr Nachteile als Vorteile. Ein Vorteil wäre natürlich, mit einer zentralen Stelle hat man das bekannte Diktatormodell. Wenn es ein gültiger Diktator ist, wird es gut funktionieren. Ja? Natürlich ist es so, dass man einen Diktator bräuchte, der alle unsere Interessen gemeinsam hätte. Ja? Wird auch nicht passieren, das heißt, wir müssen uns Lösungen überlegen, wie wir das Ganze föderiert machen und wo wir sagen, wir müssen diese ganzen Spezifika für die einzelnen Bereiche, für die einzelnen Regionen und so weiter getrennt abdecken. Wir müssen aber sicherstellen, dass diese Schnittstellen hier funktionieren. Ja? Und das ist ja im Prinzip genau das, was wir hier am Frontend und am Backend entsprechend identifiziert haben. Und wir brauchen natürlich auch noch sowas wie die Extended Services, und zwar das, wo wirklich die Daten liegen. Wir wollen nicht die Forschungsdaten reinbringen, das würde nur die Datenbank entsprechend aufblasen, sondern wir wollen ja, wie wir schon gesagt haben, hier entsprechende Links drauf haben und über Bookmarks das entsprechend rausholen in den Speicher. Ja? Ich muss ja gar nicht wissen, wo die liegen, wenn die irgendwo liegen, wo ich drauf zugreifen kann und da gibt es vielleicht irgendeinen Data Transfer Mechanismus, dann funktioniert das vollkommen automatisch und problemlos. Gut, und das bringt es zusammen. Die gleiche Überlegung müssen Sie natürlich in Gerli machen. Sie kriegen ja die Folie entsprechend mit den entsprechenden Metadatenschemata. Das heißt, auch hier muss man sich wieder überlegen, wie passt das rein. Und auch hier ist wieder ganz ein wichtiger Punkt, dass man das Ganze disziplinspezifisch macht. Wir haben uns hier für ein konkretes System geeinigt und wir bauen dann entsprechende Kopiermechanismen. Ja? Und da haben wir genau das Problem mit den unterschiedlichen Datenstandards. Jeder macht seinen eigenen Datenstandard, das heißt, wir brauchen irgendwo auch leider diese Transferfunktionen, wo wir alles auf das eine Metadatenschema bringen. Wenn man das Ganze dann zusammenbringt, dann ist natürlich die Frage, und jetzt erinnern Sie sich an das Portfolio, was ich Ihnen vom LAZ gezeigt habe, jetzt muss man die ganze Kurve kratzen. Wir haben jetzt Gerli auf der einen Seite als Projekt, mit dem wir das ausprobieren können. Wir haben unsere LAZ-Dienste auf der anderen Seite und wir möchten das entsprechend verheiraten, in dem Sinne, dass man sagt, jetzt wollen wir das nutzbar machen. Und dann schaut es so aus, dass man sagt, wir haben ja nach wie vor, wenn wir jetzt ein Projekt machen, unsere Planungsaspekte, wir haben die Verarbeitung und Auswertung, die wir bisher auf unseren Systemen entsprechend durchgeführt werden, wir haben die Speicherung an Archivierung und am Schluss auch entsprechend den Dienst zur Publikation. Das heißt, das Gerli kommt jetzt hier rein als Möglichkeit, um diese Suche zu unterstützen. Das heißt, wir haben hier etwas, wo wir gesagt haben, das ist einmal ein Block, der dazukommt. Wir erlauben, die Suche entsprechend besser zu machen. Das heißt, wir können die Suche entsprechend mit den Mitteln und Vorführungen, die Gerli zur Verfügung stellen. Und das Ganze linkt natürlich dann noch rein, dass wir hier unten nur die LAZ-Schiene haben, das was für uns interessant ist. Und natürlich ist es für die Nutzer viel interessanter, wenn das nationalweit geht und wir dann entsprechend auf andere Quellen kommen. Ja. Und da erwarten, da erhoffen wir uns dann Bereiche, dass ich sage, plötzlich werden Daten zusammengebracht, die wir vorher noch nicht gesehen haben, und wir sehen plötzlich Forschungsergebnisse, die das ganz Neues reinbringen. Das heißt, was hier die Idee ist, einfach wieder, jetzt sind wir beim Anfang, wir wollen den Wissenschaftler bei seinem Arbeiten, beim täglichen Arbeiten unterstützen, und das machen wir eben, indem wir diese Forschungsdatenmanagement-Infrastruktur entsprechend reinbringen und die Funktionalität dazu bauen. Lass uns mich zusammenfassen. Das heißt, wir sind uns einig. Punkt 1, brauchen wir eine Besprechung. Forschungsdatenmanagement ist wichtig. Unsere Nutzer brauchen es. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir das Ganze nachhaltig als Infrastrukturbetreiber zur Verfügung stellen und wie die Nutzer das möglichst einfach verwenden können. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir ganz essentiell dafür sind, einfach weil, wenn es um Skalierbarkeit, um Nachhaltigkeit, um diese Themen geht, dann sind die Rechenzentren die Partner entsprechend. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir die Bibliotheken dazu brauchen und dass wir die Nutzer dazu brauchen, um zu definieren, wie man diese Themen anschaut. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir dieses Gerli entsprechend verwenden und mit den Kollegen in Gerli etwas entwickeln, wo wir glauben, dass im Endeffekt ein Dienst rauskommt. Und wo ich auch ganz überzeugt davon bin, ist, dass wir uns sehr bemühen müssen bei den Schnittstellen, damit die möglichst so definiert werden, dass die Zusammenarbeit zwischen uns einfach reibungslos und möglichst einfach funktioniert. Ganz ohne Verluste geht es nie. Es gibt bei den Schnittstellen einfach die ganz normale Problematik, die man immer hat. Das müssen wir reinbringen. Jetzt schauen wir kurz noch einmal weiter. Wieder Punkt 1, Gerli. Da wird natürlich überlegt, wie geht es weiter. Nationale Forschungsdateninfrastruktur, European Open Science Cloud. Wir sind entsprechend in Verbindung, man überlegt, wie man das Ganze reinbringt. Wir sind dabei, eine Gerli Phase 2 zu definieren, wo es eben gerade darum geht, dass man sowas deutschlandweit ausholt und entsprechend an den Standorten unterstützt, dass die sowas aufbauen und die sich hier auch entsprechend reinbringen können. Wichtiger Teil natürlich dabei die Beratung und Schulung, die man dafür braucht und dann entsprechend das Forschungsdatenbasis-Positorium, jetzt geht die Stimme zu Ende, dass man dann entsprechend für die faire Datenspeicherung meine Anspielung auf das Fair entsprechend auch drin zu haben. Und damit sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung.